RD Sounds.
This is clearly not acceptable. It shows once more, actually, one thing that we already knew, that Russia is absolutely not interested in any peace and has a total disregard for all the efforts towards the peace effort.
Wir haben deutlich gemacht, dass dies eindeutig inakzeptabel ist. Es zeigt wieder einmal, dass Russland nicht an einem Frieden interessiert ist.
So reagiert Anita Hipper, Sprecherin der EU-Kommission, auf Russlands Aufforderung an westliche Diplomaten, die Stadt Kiew zu verlassen.
Unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann schildert, wie er den russischen Großangriff vom Pfingstsonntag erlebt hat.
Bettina Meyer berichtet aus dem israelisch-libanesischen Grenzgebiet, wo viele christliche Gruppen zwischen die Fronten geraten.
Und wir weisen auf eine ARD-Recherche hin, wie Russland versucht, den Funkverkehr in der Ostsee zu stören.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 26. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Die Ukraine ist auch in der vergangenen Nacht wieder aus der Luft angegriffen worden, allerdings nicht so heftig wie in der Nacht zum Sonntag.
Ja, die ukrainische Luftwaffe spricht von 122 Drohnen und 2 Raketen, die abgefeuert worden sind. Berichte über Todesopfer haben uns bisher nicht erreicht.
Moskau hatte ja eine deutliche Warnung ausgesprochen, westliche Diplomaten sollten Kiew verlassen. Tun sie das?
Bisher hat das niemand getan, nein. Ganz im Gegenteil, die Bundesregierung hat den russischen Botschafter einbestellt ins Auswärtige Amt und ihm dort klargemacht, so jedenfalls schreibt es das Außenministerium auf der Plattform X, dass Deutschland sich von derartigen Drohungen nicht einschüchtern lasse und die Ukraine weiterhin kraftvoll unterstützen werde. Und auch andere Länder haben das getan.
Und auch die Europäische Union hat reagiert.
Und zwar ähnlich, auch Brüssel hat den russischen Vertreter einbestellt und erklärt, die Europäische Union werde ihre diplomatische Präsenz und ihre Arbeit in Kiew aufrechterhalten. So die Sprecherin der Kommission.
Ja, am Pfingstwochenende gab es ja diese schweren Luftangriffe auf Kiew. Fast im Minutentakt kamen Raketen oder Drohnen angeflogen. Auch das Studio der ARD ist getroffen worden. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand dort. Unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann hatte am Sonntag in diesem Podcast schon darüber berichtet. Heute wollen wir ihn nochmal zu Wort kommen lassen.
Ja, Stefan Niemann vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien hat sich in der aktuellen Ausgabe ausführlich mit Florian Kellermann unterhalten und ihn auch gefragt, wie er persönlich denn diese schweren Luftangriffe erlebt hat.
Die Warnungen waren zunächst mal doch deutlicher als sonst. Zum Beispiel hat ja auch die US-Botschaft gewarnt. Und Selenskyj hat gesagt, Russland werde wohl diese Arechnik-Rakete einsetzen. Und das hat schon dazu geführt, dass viele, die sonst eher zurückhaltend sind oder ja unbesorgter sind und zu Hause bleiben, gesagt haben, nee, also diese Nacht verbringe ich doch lieber in einem sicheren Raum, in einem Schutzraum. Das haben mir zumindest Leute gesagt. Und die Nacht war dann schon auch noch mal heftiger als normal. Also normal natürlich in Anführungszeichen, das ist alles nicht normal, aber sie war heftiger als sonst. Das heißt, die Einschläge waren häufiger, sie waren länger und sie waren für mich, ich wohne ja auch im Zentrum, auch näher als sonst. Das heißt, Russland hat ganz offensichtlich auch gezielt Ziele im Zentrum von Kiew angegriffen. Und das zählt ja auch mit zu den Drohungen, die Putin jetzt ausgesprochen hat, dass er, wie er es sagt, Entscheidungszentren, also in Zentren, wo Entscheidungen getroffen werden, auch mit angreifen will, was auch immer das heißen soll. Aber er meint damit sicher das Zentrum auch von Kiew, wo eben natürlich der Präsident seinen Sitz hat und auch wichtige Leute wohnen.
Und Florian Kellermann wurde auch gefragt, ob dieser Terror aus der Luft denn Wirkung zeigen wird bei der ukrainischen Bevölkerung. Und er hat dies ganz klar verneint.
Das glaube ich nicht, dass das gelingen kann. Diese Taktik dauert jetzt auch schon 4 Jahre. Das macht Russland mehr oder weniger vom ersten Tag dieses Angriffs an. Am Anfang war es nicht Kiew, das irgendwie so getroffen wurde. Da war es zum Beispiel Kharkiv, wo die Beschädigungen ja auch dort unglaublich gleich waren in der ersten Woche. Und es hat den erwünschten Erfolg nicht gehabt. Also das ist sicher eines der Ziele dieser Angriffe, hier Terror zu verbreiten. Aber ich meine, einerseits haben sich die Menschen besser eingestellt. Viele sind in die Schutzbunker gegangen, Schutzräume gegangen, das habe ich schon gesagt. Deswegen war Gott sei Dank auch die Zahl der Todesopfer nicht so groß. Andererseits haben sich die Menschen halt auch ein bisschen daran gewöhnt und sagen, ja, das zeigt ja eher, dass wir uns weiter verteidigen müssen, wenn Russland so ein Staat ist, der eben die Zivilbevölkerung mit in den Fokus nimmt. Und wenn man jetzt die Drohungen von Putin sich ansieht, wo er auch Diplomaten dazu auffordert, die Ukraine zu verlassen und Kiew zu verlassen, dann ist das ja eine Drohung gegen zivile Ziele. Also das ist schon etwas, was Terror verbreiten soll und was auf den Ausgang des Kriegs, der ja vor allem an der Front entschieden wird, so wie es ich sehe, keine Auswirkungen hat.
Das ganze Gespräch mit Florian Kellermann könnt ihr in der neuesten Ausgabe des Podcasts Streitkräfte und Strategien hören. Unser Korrespondent schildert dort auch, wie er persönlich mit dieser gefährlichen Lage in Kiew umgeht und wie er diese häufigen Angriffe verkraftet. Thorsten, Russland hat ja auch eine Hyperschallrakete eingesetzt, eine Oreschnik. Was macht diese Waffe so gefährlich?
Ja, dazu hat sich Clemens Fischer heute früh im Westdeutschen Rundfunk geäußert. Er ist Professor für Geopolitik an der Universität Köln.
Das Besondere an der Oreschnik ist, dass sie eine Fortentwicklung der anderen Hyperschallraketen Russlands ist. Und was sie besonders auszeichnet, sie ist momentan mit keinem einzigen NATO-Mittel zu stören und sie kann auch nicht abgewehrt werden. Das heißt, die Oreschnik zieht hoch in die Stratosphäre und fällt dann mit 90-Grad-Winkel auf die Erde herunter. Das heißt, sie können sie im Endeffekt nicht mehr sehen und selbst wenn sie sehen würden, ist sie aufgrund der Geschwindigkeit nicht mehr abzuwehren. Und man muss aber eines auch ganz klar sagen, die Rakete selber funktioniert, aber es sind keine Sprengköpfe aufgesetzt gewesen, denn da scheinen die Russen noch daran herum zu experimentieren, diesen Mehrfachsprengkopf, man redet bis zu 6 Kleinraketen, die dann drauf sitzen, noch wirklich serienreif zu machen. Das heißt, das, was sie erlebt haben am Wochenende, ist die Konsequenz nur des reinen Einschlags. Und der ist aufgrund der Hochgeschwindigkeit fatal.
Es bleibt die Frage, was hinter dieser Machtdemonstration Putins steckt. Ist es der Auftakt zu einer neuen russischen Großoffensive oder will er so seine Position für den Fall echter Friedensverhandlungen verbessern?
Das ist schwer zu sagen. Noch deutet jedenfalls nichts auf ein russisches Einlenken hin. Der Kreml hat jetzt ein Dekret veröffentlicht, in dem er um neue Rekruten wirbt. Wer sich für mindestens ein Jahr verpflichtet für die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine, dem werden Schulden bis zu umgerechnet 120.000 Euro erlassen.
Und nun zu unserem anderen Schauplatz, nämlich den Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte ja gestern angekündigt, die Angriffe seines Landes auf die Hisbollah-Miliz im Libanon zu verstärken. Gibt es dafür schon Anzeichen?
Also die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA, die berichtet über Angriffe in der Bekaa-Ebene. Dabei sind danach 12 Menschen getötet worden. Israels Armee gibt an, Einrichtungen der Hisbollah-Miliz zerstört zu haben. Und sie forderte die Bewohner der Stadt Nabatea im Südlibanon auf, ihre Häuser zu verlassen. Das deutet auf weitere Angriffe hin.
Das heißt also, die Waffenruhe zwischen beiden Seiten, die ist praktisch nicht mehr existent.
Ja, das könnte auch noch zu einem Problem werden in den Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Aber da gibt es im Moment noch keine Neuigkeiten zu vermelden. Nochmals in das israelisch-libanesische Grenzgebiet. Während viele schiitische Bewohner dieses Gebiet verlassen haben, harren christliche Gruppen dort aus. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer berichtet über die Situation der katholischen Maronitengemeinden im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon.
Here is Israel. All these towns in the mountain, it's Lebanon.
Hier ist Israel. Die Orte da in den Bergen sind im Libanon. Das Dorf da heißt Marun al-Ras. Das hat die Hisbollah übernommen. Da ist alles zerstört.
Everything destroyed.
Nivin Elias trägt Sonnenbrille, eine Kette mit einem Kreuz um den Hals. Die stellvertretende Vorsitzende der christlich-aramäischen Vereinigung in Israel zeigt auf eine nahegelegene Hügelkuppe im Südlibanon. Hier von Israel aus ist eine Trümmerwüste zu erkennen. Die Waffenruhe ist brüchig zwischen der israelischen Armee und der Terrormiliz Hisbollah.
We hear everything. We hear the bombs here.
Hören Sie das? Das war unsere Armee. Wir hören alles, alle Bomben. Ich sehe die Raketen, den Iron Dome. Wir hören, dass es keine Waffenruhe ist.
We hear that it's not a ceasefire.
Während die schiitischen Dörfer an der Grenze zu Israel zerstört und verlassen sind, halten die Maroniten in ihren Dörfern aus. Eine katholische Minderheit, die ihre Wurzeln im Libanon hat. Nivins Familie gehört dazu, lebt aber hier in Jish in Israel. Die Grenze trennt die Familien, die drüben unter Beschuss stehen, sagt Nivin traurig.
We cannot go there. It was like, if you call us, hi, how are you?
Wir können nicht hin und ihnen helfen. Wenn wir sie anrufen, sagen wir nur, hallo, wie geht's? Nicht mehr. Sie haben Angst. Meine beiden Onkel sind da. In Ermesh wohnt mein Cousin. Sie wissen, dass Dorfbewohner sterben werden. Aber sie wollen ihre Dörfer nicht aufgeben. Wenn sie flüchten, übernimmt sie die Hisbollah. Und sie werden im Krieg zerstört, wie Yarun oder Marun al-Ras. Es sei nicht ihr Krieg, aber ihre Familie da drüben. Sie selbst habe als Reservistin in der israelischen Armee gedient, sagt Nivin. Umso schlimmer trafen sie die Bilder im Internet, als ein israelischer Soldat eine Jesus-Statue mit einer Axt im maronitischen Nachbardorf Debel im Südlibanon zerschlug. Ein anderer, einer Marienstatue, eine Zigarette in den Mund steckte. Die Soldaten bekamen eine milde Gefängnisstrafe.
It's not accident. They share it.
Das war kein Versehen. Sie haben es auf Social Media geteilt und es ist nicht das erste Mal. Kämpft Israel gegen die Maroniten oder gegen die Hisbollah? Man sollte die Geschichte kennen, bevor man in den Kampf zieht. Wir sind müde und wir wollen nur, dass es Frieden gibt im Libanon. Wir haben Familie da drüben.
We have families there.
Immer wieder sterben bei israelischen Luftangriffen auch Maroniten, sagt Abt Nicodemus Schnabel von der katholischen Dormitio-Abtei in Jerusalem. Er setzt sich für die maronitischen Gemeinden ein.
Die Israelis unterstellen ihnen, dass sie Hisbollah-Kämpfer bei sich beherbergen. Und die Hisbollah unterstellt ihnen, dass sie mit Israel kooperieren. Diese Christen sind Kollateralschäden dieses Krieges. Das ist das Tragische, dass eine Gruppe, die dort seit Jahrhunderten lebt, wirklich gerade zerrieben wird zwischen diesen kriegerischen Auseinandersetzungen.
Nun zu einem ganz anderen Thema. Im Flugverkehr über der Ostsee kämpfen Piloten seit ungefähr 4 Jahren mit einer neuen Bedrohung. Das GPS-Signal ist gestört. Sie haben also keine verlässlichen Angaben dazu, wo sie sich gerade befinden. Kollegen von uns haben sich intensiver mit diesem Thema beschäftigt und den Film dazu könnt ihr heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten sehen, die ARD Story unter dem Titel »Unsichtbarer Angriff – Russlands Störsignale gegen Europa«. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Film von Lennart Bannholzer. Er lässt einen Piloten der dänischen Airline DAT zu Wort kommen, der regelmäßig die Ostseeinsel Bornholm anfliegt.
Die Störungen haben seit 2022 extrem zugenommen, ja. Ich habe es in den letzten 5 Jahren etwa 3 bis 4 Mal erlebt. Ich weiß von Kollegen, die regelmäßig Richtung Finnland ins Baltikum fliegen, dass sie es täglich haben.
Normalerweise garantiert das GPS mit Hilfe von Satellitendaten, dass Verkehrsflugzeuge jederzeit wissen, wo sie sich befinden. Empfänger an Bord kommunizieren mit Satelliten im All und bestimmen so die Position des Fliegers. Doch nun werden die Signale über der Ostsee häufig blockiert, durch Störsignale vom Boden. Sie sorgen entweder dafür, dass das Empfangsgerät einfach die Position nicht mehr bestimmen kann, oder sie verfälschen die Position sogar und täuschen das Flugzeug gezielt. Weil die Flugzeuge die Fehlermeldungen automatisch an Bodenstationen senden, fällt auf, dass in Europa die Ostsee ein Hotspot der Störungen ist. Forscher von einer polnischen Universität haben auch Quellen lokalisiert. Sie liegen in Russland. Den Wissenschaftlern zufolge steht etwa eine große Störanlage in der Exklave Kaliningrad direkt am Ufer der Ostsee. Aber warum sollte Russland gezielt den europäischen Luftverkehr stören? Nachfrage beim Sicherheitsexperten Nico Lange.
Man kann mit solchen Manipulationen großen Schaden anrichten. Man versucht gezielt Leute in die Irre zu führen, gezielt zu manipulieren. Man guckt mal, wie weit man kommt. Das ist das, was ich meine mit dem Austesten der Grauzonen. Und Russland wird ja versuchen, auf diese Art und Weise Schaden anzurichten. Also Jamming und Spoofing gehört für Russland ganz sicher in den Bereich der Kriegführung.
Doch wie kann Deutschland darauf reagieren? Im Auswärtigen Amt macht man sich darüber bereits Gedanken. Staatsminister Florian Hahn von der CSU schlägt vor, Russland stärker in die Schranken zu weisen.
Man muss im Zweifel eben sich auch überlegen, das tun wir ja aktuell noch nicht, aber man muss sich eben auch überlegen, ob man im Zweifel ähnliche Maßnahmen auch selber aktiv einsetzt, asymmetrisch, um zu sagen, Moment mal, das, was du da tust, das könnten wir im Zweifel auch, also lassen wir es lieber ganz. Das heißt, wir müssen tatsächlich eben abschreckend werden.
Bei der EU-Kommission hält man davon wenig. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, das Ziel müsse sein, Recht und Ordnung durchzusetzen. Gesetzestreue sei einer der Grundpfeiler der Europäischen Union.
Interessant, kann das denn auch zu schweren Unfällen führen, beispielsweise zu Abstürzen?
Die Autoren weisen darauf hin, dass ein GPS-Ausfall nicht automatisch zu einem Absturz führt. Die Piloten haben natürlich auch andere Möglichkeiten. Über der Ostsee wurden bisher keine kritischen Situationen bekannt, aber in Kombination mit anderen Faktoren, zum Beispiel mit dichtem Nebel, kann das durchaus schon mal zu einer Gefahr werden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.